Wissenshelden. Der Podcast, der spannendes Wissen einfach und verständlich erklärt. Sorgfältig recherchiert und in jeder Folge ein neues Thema zum Mitdenken. Hey ihr Lieben, willkommen zurück bei Wissenshelden, eurem Podcast für spannende Themen aus dem Weltgeschehen und echtes Wissen, das euch weiterbringt. Ich bin euer Host Andrea. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Wie immer habe ich für euch ein spannendes und interessantes, aber auch brisantes Thema rausgesucht, welches zur damaligen Zeit die Menschen schon ziemlich in Angst und Schrecken versetzt hat. Wir sprechen heute über den BSE-Skandal, der Mitte der 80er Jahre Großbritannien heimgesucht hat. Das Ganze lief über mehrere Jahre, aber Mitte der 80er Jahre gab es die ersten Fälle von erkrankten Rindern mit BSE. Genannt wurde das Ganze auch Rinderwahnsinn. Und wir steigen direkt in die Folge ein. Ich spanne euch gar nicht länger auf die Folter. Ein Rind steht in einem Stall irgendwo in Großbritannien. Auf den ersten Blick wirkt es etwas unruhig. Es bewegt sich vorsichtig, es setzt die Hufe seltsam auf und erschrickt bei Geräuschen, die andere Tiere gar nicht beachten würden. Der Tierhalter glaubt zunächst, dass sich das Tier vielleicht verletzt haben könnte. Vielleicht eine Entzündung, vielleicht eine Erkrankung des Nervensystems oder einfach ein besonders nervöses Rind. Doch der Zustand verschlimmert sich. Das Tier beginnt zu taumeln. Es kann Entfernungen nicht mehr richtig einschätzen. Beim Melken tritt es plötzlich aus, es reagiert panisch auf Berührungen. Und irgendwann kann es nicht mehr stehen. Für den Tierarzt ist schnell klar, mit diesem Rind stimmt etwas ganz grundlegend nicht. Aber was? Zunächst kennt niemand die Antwort. Nicht der Tierhalter, nicht die Tierärzte. Und auch die britischen Behörden haben noch keine Vorstellung davon, welche Folgen diese Krankheit einmal haben könnte. Denn zu diesem Zeitpunkt sieht alles noch nach einem Problem in der Landwirtschaft aus. Ein paar kranke Rinder, eine ungewöhnliche Tierseuche. Vielleicht ein Problem, das man mit neuen Vorschriften und etwas Geduld in den Griff bekommen kann. Aber dann werden es immer mehr Tiere und irgendwann stellt sich eine Frage, die die ganze Geschichte verändern wird. Könnte eine Krankheit, die Rinder befällt, auch für Menschen gefährlich sein? Die Geschichte, die jetzt beginnt, führt uns in britische Futtermittelfabriken, in Ministerien und Forschungslabore. Kapitel 1: Eine neue Krankheit. Die ersten vereinzelten Fälle wurden in Großbritannien bereits 1985 beobachtet. 1986 erkannten britische Fachleute, dass es sich um eine neue Krankheit handelte. Sie bekamen den Namen BSE, Bovine Spongiforme Enzephalopathie. Eine schwammartige Erkrankung des Gehirns von Rindern. Die Symptome waren ziemlich auffällig. Die Tiere wurden zu Beginn nervös und schreckhaft. Sie reagierten ungewöhnlich stark auf Berührungen und Geräusche. Sie bewegten sich unsicher, sie taumelten. Sie konnten Hindernisse und Entfernungen nicht mehr richtig einschätzen und schließlich verloren sie die Fähigkeit zu stehen und zu laufen. Für Tierhalter war das verstörend. Ein ruhiges Nutztier schien ganz plötzlich unberechenbar zu werden. Deshalb setzte sich in der Öffentlichkeit schnell der Begriff Mad Cow Disease, also Rinderwahnsinn, durch. Wissenschaftlich ist dieser Begriff sehr ungenau. Die Tiere wurden ja nicht verrückt im menschlichen Sinn. Vielmehr wurde ihr Nervensystem durch die Krankheit schwer beschädigt, was die beschriebenen Symptome hervorgerufen hat. Aber noch wichtiger als die Symptome war eine andere Frage. Woher kam diese Krankheit plötzlich? Kapitel 2: Die Spur. Schon bald fiel auf, dass besonders viele Fälle in Regionen auftraten, in denen bestimmte Futtermittel verwendet wurden. Die wichtigste Spur führte schnell zum Tiermehl. In Großbritannien wurden tote Tiere und Schlachtabfälle zu Tiermehl verarbeitet. Dieses Fleisch- und Knochenmehl enthielt viel Eiweiß und wurde als Futtermittel verwendet. Und das bedeutete, dass ausgerechnet Rinder, die ja eigentlich Pflanzenfresser sind, konzentrierte tierische Eiweiße zu fressen bekamen. Eine mögliche Erklärung lag deshalb nahe. Vielleicht gelangten also Krankheitserreger aus bereits infizierten Tieren in das Tiermehl. Rinder fraßen das Futter und sie infizierten sich. Wenn dann diese infizierten Rinder wiederum geschlachtet wurden, wurde aus ihren Körperteilen auch Tiermehl hergestellt und anschließend auch dieses an weitere Tiere verfüttert. Das ist ein gefährlicher Kreislauf und so konnte aus einem einzelnen Ursprung eine ganze Epidemie entstehen. Eine weitere wichtige Spur führte zu einer Krankheit, die man bei Schafen und Ziegen schon lange kannte. Die nannte sich Skrapie. Die Vermutung lag nahe, dass ein TSE-Erreger aus Schafen oder Ziegen über Tiermehl in die Rinderpopulation gelangt sein könnte. Aber bis heute ist nicht ganz eindeutig erklärt, welcher Erreger ursprünglich für die BSE-Epidemie verantwortlich war. Diese Skrapie, die kommt nur bei Schafen und Ziegen vor. Auch dabei handelt es sich um eine sogenannte Prionenkrankheit, wie es bei BSE auch der Fall ist. Betroffene Tiere verlieren die Kontrolle über ihre Bewegungen und kratzen sich häufig an Zäunen oder anderen Gegenständen. Daher kommt auch der Name aus dem Englischen scrape, also kratzen. Das waren am Anfang aber nur wissenschaftliche Vermutungen, aber sie passen zu weiteren Beobachtungen. Dann kam dazu, dass in den Jahren zuvor die Verfahren zur Herstellung von Tiermehl verändert hatten. Die Verarbeitung wurde teilweise vereinfacht und kostengünstiger. Dadurch könnte ein entscheidender Unterschied entstanden sein. Bestimmte infektiöse Prionen wurden möglicherweise nicht mehr ausreichend inaktiviert. Die spätere BSE-Untersuchung hielt diese Veränderung für einen wichtigen Faktor bei der Entstehung der Epidemie. Aber das sind zu dem Zeitpunkt noch Vermutungen und konnten nicht so eindeutig geklärt werden. Und genau das sollte später entscheidend werden. Kapitel 3. Erste Maßnahmen. 1988, also 3 Jahre nach dem ersten bekannten Fall, macht Großbritannien BSE zu einer meldepflichtigen Krankheit. Bekannte BSE-Rinder mussten getötet werden. Außerdem wurde verboten, Eiweiß aus Wiederkäuern an andere Wiederkäuer zu verfüttern. Das waren wichtige Maßnahmen, aber sie hatten Lücken. Das Tiermehl galt zum Beispiel nicht sofort für alle Tierarten. Tierische Eiweiße durften teilweise weiterhin an Schweine oder Geflügel verfüttert werden. Und damit bestand die Gefahr von Kreuzkontaminationen. Eine Futtermühle konnte verschiedene Futtersorten herstellen. Wenn nach der Produktion von Rindefutter zum Beispiel Reste in einer Anlage oder einem Transportfahrzeug zurückblieben, dann konnten sie zum Beispiel in anderes Futter gelangen. Außerdem waren zu diesem Zeitpunkt auch bereits viele Tiere infiziert. Und bei einer Krankheit mit langer Inkubationszeit, wie es bei BSE der Fall ist, bedeutete ein neues Verbot nicht, dass am nächsten Tag keine kranken Tiere mehr auftauchen würden. Denn bereits infizierte Tiere würden erst Jahre später auffällig werden. Und dann war da noch ein Problem. Man wusste noch nicht vollständig, welche Bestandteile eines Rindes besonders gefährlich waren. Heute weiß man, dass vor allem Gehirn, Rückenmark und bestimmte Nervengewebe hohe Mengen an infektiösem Material enthalten können. Damals war dieses Wissen aber noch nicht vollständig und damit war auch eine entscheidende Frage weiterhin offen. Was bedeutete BSE für den Menschen? Kapitel 4. Kein Grund zur Sorge. Die Frage, was BSE für den Menschen bedeutete, wurde immer wichtiger und immer lauter gestellt, denn BSE war inzwischen keine seltene Kuriosität mehr. Die Zahl der erkrankten Rinder stieg weiter an. Wissenschaftler und Behörden mussten sich damit beschäftigen, ob die Krankheit auf Menschen übertragen werden könnte. Die Antwort der britischen Behörden lautete sehr lange Zeit, es gibt keinen wissenschaftlichen Beweis dafür. Diese Einschätzung war zwar erstmal nicht total aus der Luft gegriffen, denn die Krankheit war ja neu und es gab keine eindeutig bestätigten menschlichen Fälle. Aber es konnte auch niemand sicher sagen, dass eine Übertragung nicht stattfinden würde. In der Öffentlichkeit kam damals also eher die Botschaft an, es besteht keine Gefahr. Die zuständigen Behörden wollten dadurch verhindern, dass Verbraucher in Panik gerieten. Sie wollten außerdem auch die britischen Bauern und die Fleischwirtschaft schützen. Denn ein Einbruch des Rindfleischverbrauchs hätte enorme wirtschaftliche Folgen gehabt. Aber genau hier entstand ein Interessenkonflikt. Denn das britische Landwirtschaftsministerium sollte ja gleichzeitig die Landwirtschaft unterstützen und die Bevölkerung vor möglichen Gefahren schützen. Und es gab durchaus Wissenschaftler, Tierärzte und andere Fachleute, die da vorsichtiger waren. Die haben zwar nicht behauptet, dass jetzt Millionen Menschen erkranken würden, dafür gab es ja keine ausreichenden Daten, aber sie haben darauf hingewiesen, dass man den Erreger noch nicht vollständig verstanden hat, weshalb man sehr vorsichtig sein sollte. Die Inkubationszeit, das hatte ich ja eben schon mal gesagt, die konnte sehr lang sein. Eine Übertragung auf Menschen konnte aus ihrer Sicht also gar nicht ausgeschlossen werden. Man wusste ja nicht, ob es vielleicht schon Menschen gibt, die sich angesteckt haben. Sie sagten auch, dass Schutzmaßnahmen sich nicht nur danach richten sollten, was bereits bewiesen war, sondern dass man im Vorfeld mit Vorsicht handelt. Doch nach außen wurde weiter stark beruhigt. 1989, also 4 Jahre nachdem die ersten Fälle beobachtet wurden, verbot Großbritannien schließlich die Verwendung bestimmter Rinderorgane für menschliche Lebensmittel. Dazu gehörten unter anderem Gehirn und Rückenmark, aber auch andere Gewebe wie die Mandeln und die Milz. Das zeigte dann, dass die Behörden ein mögliches Risiko durchaus ernst genommen haben. Gleichzeitig wurde der Bevölkerung aber weiterhin versichert, Rindfleisch ist total sicher. Aber darin lag ein schwer nachvollziehbarer Widerspruch. Wenn bestimmte Teile eines Tieres gefährlich sein konnten, warum sollte dann das restliche Fleisch total unproblematisch sein? Die Antwort darauf lautete, dass das Risiko vor allem in bestimmten Geweben lag. Und diese Gewebe konnten bei einem infizierten Tier besonders viel des BSE-Erregers enthalten. Die Schlachtregeln sollten jetzt verhindern, dass diese in die Lebensmittel gelangten. Doch gerade diese Trennung war in der Praxis nicht immer richtig umzusetzen. Im Schlachthof mussten diese Teile nämlich sauber vom übrigen Fleisch getrennt, gekennzeichnet und anschließend sicher entsorgt werden. Und das war in der Praxis tatsächlich eine Herausforderung. Kapitel 5. Aus einzelnen Fällen wird eine Epidemie. Anfang der 90er Jahre stiegen die BSE-Zahlen in Großbritannien dramatisch an. 1992 wurden in Großbritannien mehr als 37.000 BSE-Fälle bestätigt. Und jetzt konnte niemand mehr behaupten, dass es sich nur um einige wenige Einzelfälle handelt. Ganze Herden wurden getötet. Bauern mussten ihre Tiere abgeben. Die Regierung zahlte ihnen dafür zwar Entschädigungen, aber die Frustration dafür war groß. Und die Öffentlichkeit sah Bilder von Rindern, die auf Lastwagen gebracht oder in großen Keulungskampagnen getötet wurden. Trotzdem blieb die offizielle Kommunikation vorsichtig. Die Regierung wollte weiterhin vermeiden, dass Großbritannien als Land mit unsicheren Lebensmitteln galt. Und die Fleischwirtschaft wollte den Absatz retten. Und gleichzeitig wuchs der politische Druck aus dem Ausland, denn andere europäische Länder wollten britisches Rindfleisch nicht einfach weiter akzeptieren. Deutschland und Frankreich verhängten schon 1989 zunächst Importbeschränkungen und später auch Importverbote. Innerhalb der Europäischen Gemeinschaft entstand Streit darüber, wie weit einzelne Länder gehen durften. Doch während Politiker und Behörden über Importregeln stritten, entwickelte sich die Krankheit weiter. Und dann kam der Punkt, an dem es nicht mehr nur um Rinder ging. Kapitel 6. Der menschliche Wendepunkt. Während die BSE-Zahlen bei Rindern stiegen, erkrankten im Jahr 1995 in Großbritannien erstmals Menschen an einer ungewöhnlichen Form der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit. Um das kurz einzuordnen, wir befinden uns zeitlich jetzt 10 Jahre nach den ersten erkrankten Rindern. Die bis dahin bekannte klassische Creutzfeldt-Jakob-Krankheit, die ist sehr selten und die betrifft meistens ältere Menschen. Sie führt zu einer schnell fortschreitenden Demenz und schweren neurologischen Störungen. Sobald die ersten Symptome auftreten, verschlechtert sich der Zustand meist innerhalb weniger Monate. Im Durchschnitt sterben die Betroffenen bereits nach etwa 4 bis 5 Monaten. Die neue Variante aber, die war anders. Die neuen Patienten, die waren teilweise sehr jung, was sehr ungewöhnlich war. Sie litten zunächst häufig unter psychischen Veränderungen, also keiner Demenz, sondern Depressionen, Angstzuständen, Stimmungsschwankungen, auch Konzentrationsproblemen und später kamen neurologische Beschwerden dazu. Die Betroffenen verloren die Kontrolle über ihre Bewegungen und schließlich starben sie an der fortschreitenden Zerstörung des Gehirns. Und das Schlimmste war, es gab keine Therapie, die die Krankheit aufhalten oder heilen konnte. Vom Auftreten der ersten Symptome bis zum Tod vergingen im Durchschnitt nur etwa 14 Monate. Das ist übrigens bei der ursprünglichen Creutzfeldt-Jakob-Variante auch so. Da tritt der Tod, wie ich ja eben schon mal kurz gesagt hatte, schon nach 4 bis 5 Monaten ein. Die neue Erkrankung wurde Variante Creutzfeldt-Jakob-Krankheit genannt, also kurz VCJK. 1985 wurde in Großbritannien also einer der ersten bekannten Fälle bei einem jungen Menschen festgestellt und weitere Fälle folgten dann. Wissenschaftler haben dann begonnen, die Veränderungen im Gehirn der Erkrankten mit denen von BSE-Rindern zu vergleichen, denn es zeigten sich auffällige Ähnlichkeiten. In beiden Fällen fanden sich die für Prion-Krankheiten typischen schwammartigen Veränderungen im Gehirngewebe. Und es gab Ablagerungen des krankhaft veränderten Prion-Proteins. Zur Erklärung der Prionen kommen wir gleich nochmal etwas genauer. Jedenfalls deuteten immer mehr Hinweise auf einen Zusammenhang hin. BSE und die neue Variante der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit schienen mehr als nur zufällig miteinander verbunden zu sein. Dann kam der 20. März 1996. Der britische Gesundheitsminister Stephen Durrell erklärte im Unterhaus, dass es wahrscheinlich einen Zusammenhang zwischen BSE und der neuen menschlichen Erkrankung gebe. Die Betonung lag damals auf wahrscheinlich. Nicht sicher, nicht endgültig bewiesen, aber wahrscheinlich. Diese Aussage veränderte damals alles. Denn jahrelang hatte die Öffentlichkeit ja gehört, dass es keinen Beweis für eine Gefahr gibt. Und jetzt sagt die Regierung selbst, dass ein Zusammenhang wahrscheinlich ist. Die Europäische Union reagierte nur wenige Tage später. Sie verhängte ein Exportverbot für britische Rinder- und Rindfleischprodukte. Kurz zur Einordnung der Timeline, wir sind jetzt 11 Jahre nach den ersten erkrankten Tieren. Auch Tiermehl, Samen und Embryonen waren betroffen. In Großbritannien brach der Rindfleischmarkt komplett ein. Verbraucher kauften ohnehin viel weniger Fleisch, Bauern verloren ihre Existenzgrundlage und die Regierung musste ein riesiges Schlachtprogramm vorbereiten. Und jetzt stellte sich auch noch eine Frage, die weit über die medizinische Frage hinausging. Was hatten die Behörden vorher schon gewusst? Kapitel 7. Was steckt wirklich dahinter? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir noch einmal einen Schritt zurückgehen, denn BSE ist keine gewöhnliche Infektion. Der Erreger ist weder ein Bakterium noch ein Virus. BSE gehört zu den sogenannten Prionenkrankheiten. Dabei muss man wissen, dass ein Prion kein Lebewesen ist. Es besitzt keine eigene DNA und es vermehrt sich nicht wie ein Bakterium oder Virus. Stattdessen handelt es sich um ein normales Eiweißmolekül, das seine ursprüngliche Form verändert hat. Dieses sogenannte fehlgefaltete Eiweiß kann andere, eigentlich gesunde Eiweiße dazu bringen, ebenfalls ihre Form zu verändern. Und dadurch entsteht eine Kettenreaktion. Wichtig dabei ist, warum das allererste Protein überhaupt diese krankhafte Form annimmt, das ist nicht vollständig geklärt. Bei BSE wird davon ausgegangen, dass der Prozess durch die Aufnahme bereits fehlgefalteter Prionenproteine über dieses kontaminierte Tiermehl in Gang gesetzt werden konnte. Jedenfalls lagern sich immer mehr dieser fehlgefalteten Eiweiße im Gehirn ab. Nervenzellen sterben und das Gehirn funktioniert zunehmend schlechter. Und was die Prionen so ungewöhnlich macht, ist, dass sie sehr widerstandsfähig sind. Sie werden durch übliche Desinfektions- und Erhitzungsverfahren nicht zuverlässig zerstört. Was dazu kommt, ist, dass die Krankheit sich über Jahre entwickeln kann. Ein Tier kann also lange gesund aussehen, obwohl der Prozess im Körper des Tieres schon längst begonnen hat. Und wenn die ersten Symptome auftreten, dann gibt es keine wirksame Behandlung mehr. Bei BSE können zwischen der Infektion und den ersten Anzeichen also mehrere Jahre liegen. Das machte die Situation also schwer kontrollierbar und erklärte auch, warum die Spur zum Tierfutter so wichtig war. Wenn infiziertes Material in Tiermehl gelangte und dieses wiederum an Rinder verfüttert wurde, dann konnte sich die Krankheit über die Nahrungskette ausbreiten. Besonders gefährlich war dabei infektiöses Nervengewebe, also Gehirn und Rückenmark. Aber nicht nur die, es gab auch andere Gewebe, in denen sich hohe Mengen des Erregers befinden können. Damit wurde aus einem Problem in der Rinderhaltung ein Problem der gesamten Lebensmittelkette. Kapitel 8. Wurde die Öffentlichkeit getäuscht? Jetzt wurde eine entscheidende Frage gestellt. Warum hatte die britische Regierung die Bevölkerung so lange damit beruhigt, dass für den Menschen keine Gefahr besteht? Die Antwort ist ein bisschen komplizierter, als dass man jetzt von einer einfachen Verschwörung sprechen könnte. Die Behörden hatten ja 1986 keinen eindeutigen Beweis dafür, dass BSE Menschen töten oder krank machen würde. Sie wussten aber, BSE war eine neue und schwer einzuschätzende Krankheit. Man dachte, die Ursache lag wahrscheinlich im Tierfutter. Der Erreger war ungewöhnlich widerstandsfähig. Die Krankheit konnte dazu noch lange unentdeckt bleiben. Und eine Übertragung auf Menschen, die konnte damals nicht ganz sicher ausgeschlossen werden. Trotzdem wurde öffentlich häufig sehr beruhigend kommuniziert. Die spätere Untersuchung unter Lord Phillips fand keine einfache zentrale Verschwörung. Ein kleiner Abstecher, Lord Phillips war ein Jurist und der wurde 1998 zum Vorsitzenden der britischen BSE-Untersuchungskommission berufen. Gemeinsam mit June Bridgman und dem Wissenschaftler Malcolm Ferguson Smith leitete er die Untersuchung, die sich fast 3 Jahre lang mit der Entstehung von BSE, der neuen Variante von Creutzfeldt-Jakob und dem Umgang der britischen Behörden damit beschäftigte. Diese Untersuchung kritisierte aber unter anderem mangelnde Transparenz, schlechte Koordination und eine Kommunikation, die zu stark auf Beruhigung ausgerichtet war. Das bedeutet, dass die Bevölkerung zwar nicht absichtlich getäuscht wurde, aber es gab ein System, in dem Informationen zwischen Behörden nicht ausreichend ausgetauscht wurden und wirtschaftliche Interesse eine zu große Rolle spielten. Risiken wurden kleingeredet und Verantwortliche haben zu lange an einer einmal eingeschlagenen Linie festgehalten. Das Ergebnis sah für die Öffentlichkeit trotzdem wie eine Vertuschung aus. Der entscheidende kommunikative Fehler, der lag vielleicht in einem einzigen Satz. Es wurde ja damals gesagt, es gibt keinen Beweis für eine Gefahr. Eine verantwortungsvolle Botschaft hätte zum Beispiel lauten müssen: Wir haben bisher keinen Nachweis für eine Übertragung auf Menschen. Da die Krankheit aber neu ist und wir ihre Eigenschaft noch nicht richtig kennen und verstehen, verschärfen wir vorsichtshalber die Schutzmaßnahmen. Das hätte kurzfristig vielleicht mehr Unruhe ausgelöst, aber langfristig wäre es wahrscheinlich glaubwürdiger gewesen. Kapitel 9. BSE in Deutschland. Während Großbritannien bereits seit Jahren mit der Krankheit kämpfte, entwickelte sich in Deutschland zunehmend die Vorstellung, dass das Land von BSE eigentlich nicht betroffen ist. Dabei war bereits 1992 ein aus Großbritannien importiertes Rind positiv getestet worden. Dieser Fall wurde aber als Importproblem bewertet und einfach abgetan. Man hat das damals nicht als Hinweis gesehen, dass BSE auch in Deutschland selbst entstehen oder verbreitet sein könnte. In der öffentlichen Debatte entstand vielmehr der Eindruck, dass Großbritannien ein Problem hat, wir in Deutschland aber nicht. Aber Deutschland importierte Rinder, Futtermittel und tierische Produkte. Und auch hier wurde Tiermehl verwendet. Und ein fehlender Nachweis konnte vieles bedeuten. Vielleicht gab es tatsächlich keine BSE-Fälle, aber vielleicht funktionierten die Schutzmaßnahmen einfach nicht. Vielleicht wurde einfach nicht ausreichend getestet, denn ohne systematische Tests war eine sichere Aussage ja nicht möglich. Fachleute und Umweltverbände haben deshalb auch schon seit Jahren davor gewarnt, dass auch deutsche Bestände betroffen sein könnten. Sie haben unter anderem gefordert, ein vollständiges Verbot von Tiermehl, konsequente Tests, strenge Futtermittelkontrollen und eine offene Kommunikation an die Verbraucher. Im April 2000 warnten dann die EU-Kommissionen und deutschen Experten die Bundesregierung, dass BSE wahrscheinlich auch in Deutschland verbreitet sein könnte. Das war 15 Jahre nach dem ersten erkrankten Tier in Großbritannien. Sie forderten unverzügliche Tests und nach Unterlagen des Bundestages wurde diese Warnung nicht genügend ernst genommen und die Forderung nach systematischen Tests wurde nicht umgesetzt. Eine weitere Warnung gab es, die niemand hören wollte. Schon Jahre zuvor gab es Hinweise, die hätten ernst genommen werden können. Einer davon kam von der Tierärztin Margrit Herbst. Die hat im Auftrag des Kreises Segeberg in einem Schlachthof in Schleswig-Holstein gearbeitet. Da untersuchte sie Rinder, bevor sie geschlachtet wurden. Im Sommer 1990, also 5 Jahre nachdem das erste erkrankte Tier in England aufgetaucht ist, fielen ihr bei mehreren Tieren ungewöhnliche Bewegungen und Verhaltensänderungen auf. Symptome, die sie an die damals bereits bekannte Krankheit BSE erinnert haben. Herbst hat ihre Bedenken damals erstmal intern an den Kreis Segeberg gemeldet. Das war ja ihr Arbeitgeber. Aber der damalige Landrat nahm die Warnung nicht ganz so ernst, wie Margrit Herbst es sich gewünscht hatte. Untersuchungen wurden zwar durchgeführt, bei einigen der verdächtigen Rinder wurden die Gehirne nach der Schlachtung feingewebblich untersucht. Dabei fanden die Experten teilweise Veränderungen im Gehirngewebe, aber keine eindeutigen Hinweise auf BSE. Dabei muss man ein Problem beachten. Einen einfachen Test, mit dem man BSE bei einem lebenden Rind sicher nachweisen konnte, den gab es zu dem Zeitpunkt damals noch nicht. Herbst war deshalb überzeugt, dass genauer untersucht werden musste. Sie wollte ein spezielles Untersuchungsverfahren entwickeln und bei verdächtigen Tieren weitergehende diagnostische Untersuchungen durchführen lassen. Aber diese Möglichkeiten wurden nicht konsequent ausgeschöpft. Die verdächtigen Tiere wurden deshalb nicht als BSE-Fälle bestätigt und einige wurden schließlich ganz normal geschlachtet. Margrit Herbst aber ließ dieses Thema nicht los. Sie hatte wirklich Sorge, dass die Krankheit in Deutschland sich verbreiten könnte. Sie beobachtete weitere auffällige Rinder. Insgesamt meldete sie im Laufe der folgenden Jahre 21 Verdachtsfälle. Weil sich aber auch danach immer noch nichts getan hat, entschied sie sich irgendwann damit, an die Öffentlichkeit zu gehen, weil sie eine unentdeckte Gefahr gesehen hat. 1994, das war wiederum 4 Jahre, nachdem Margrit Herbst den ersten Verdachtsfall in Schleswig-Holstein entdeckt hatte, sprach sie im Fernsehen über ihre Beobachtungen und darüber, wie mit den verdächtigen Tieren umgegangen worden war. Die Reaktion ließ gar nicht lange auf sich warten. Herbst wurde von ihrem Arbeitgeber, dem Kreis Segeberg, fristlos entlassen. Die Begründung damals, sie habe ihre Verschwiegenheitspflicht verletzt. Jahre später sollte sich aber zeigen, die Sorge vor BSE in Deutschland, die war keineswegs aus der Luft gegriffen. Und dann kam der 24. November 2000. Bei einer in Deutschland geborenen Kuh in Schleswig-Holstein wurde BSE festgestellt. Deutschland war also nicht BSE-frei und wir erinnern uns, Schleswig-Holstein ist das Bundesland, in dem Margrit Herbst gearbeitet hat. Besonders peinlich dabei, der Fall wurde im Rahmen von Tests entdeckt, die eine Handelskette veranlasst hatte. Die Krankheit war also nicht durch ein staatliches Überwachungssystem entdeckt worden, sondern durch eine zusätzliche Kontrolle. Kurz darauf wurden dann weitere Fälle bekannt. Und jetzt änderte sich die Stimmung schlagartig. Verbraucher mieden Rindfleisch jetzt komplett. In Supermärkten blieben Steaks und Hackfleisch liegen, Restaurants nahmen Rindgerichte von den Speisekarten und Landwirte mussten Tiere töten lassen, obwohl sie selbst nichts falsch gemacht hatten. Die Politik musste innerhalb weniger Wochen Maßnahmen nachholen, die zuvor jahrelang diskutiert worden waren. Und Deutschland reagierte jetzt mit deutlich umfangreicheren BSE-Tests. Außerdem wurde die Verwendung von Tiermehl in der gesamten Nutztierfütterung verboten. Die Überwachung wurde in den folgenden Jahren weiter ausgeweitet und angepasst. Kapitel 10: Die politische Konsequenz. Der politische Druck wurde jetzt immer größer. Gesundheitsministerin Andrea Fischer und Landwirtschaftsminister Karl-Heinz Funke gerieten damals stark unter Druck. Kritisiert wurden unter anderem die langsame Einführung von Tests, die schlechte Abstimmung zwischen Ministerien und der Umgang mit den Warnungen. Aber auch die Tatsache, dass die Bevölkerung lange beruhigt worden war. Am 9. Januar 2001 traten daraufhin beide Minister zurück. Die Regierung reagierte außerdem organisatorisch. Der Verbraucherschutz sollte politisch stärker in den Mittelpunkt rücken. Und die Botschaft war klar: Lebensmittelpolitik sollte nicht allein danach beurteilt werden, ob die Landwirtschaft wirtschaftlich funktioniert. Entscheidend sollte sein, ob Verbraucher ausreichend geschützt und informiert werden. Kapitel 11: Die Folgen für Menschen und Tiere. Wie viele Menschen starben jetzt tatsächlich durch die menschliche Variante der Krankheit? Die Variante der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit, die blieb selten, aber sie verlief praktisch immer tödlich. Die Weltgesundheitsorganisation nennt mehr als 140 Fälle im Vereinigten Königreich sowie weitere Fälle in Frankreich, Irland, Italien, den USA und Kanada. Insgesamt blieb die Krankheit selten. Weltweit wurden etwas mehr als 200 Todesfälle registriert, die der Erkrankung zugeschrieben wurden. Jetzt könnte man sich fragen, warum waren das nicht Millionen Opfer, wenn man sich überlegt, wie viel Rindfleisch konsumiert wird oder verarbeitete Lebensmittel, in denen Rindfleisch beinhaltet ist. Das ist bis heute nicht ganz vollständig geklärt. Wahrscheinlich spielten mehrere Faktoren zusammen. Nicht jedes infizierte Rind gelangte in die Nahrungskette. Besonders gefährliche Gewebe wurden ja teilweise entfernt. Die Übertragung auf den Menschen scheint relativ selten zu sein. Menschen unterscheiden sich möglicherweise genetisch in ihrer Empfindlichkeit und die Inkubationszeit war sehr lang. Während der Krise wusste allerdings niemand genau, wie viele Menschen möglicherweise bereits infiziert waren. Eine Modellrechnung ging deshalb von sehr hohen Opferzahlen aus. Andere Schätzungen fielen wesentlich niedriger aus. Und diese Unsicherheit verstärkte die Angst. Doch die Folgen betrafen nicht nur Menschen. In Großbritannien wurden Millionen Rinder getötet. Eine Analyse schätzt, dass ungefähr 3,3 Millionen Tiere geschlachtet wurden und der wirtschaftliche Schaden rund 3,7 Milliarden Pfund betrug. Auch deutsche Bauern waren stark betroffen. Viele hatten auch gesunde Tiere, haben sie aber wegen der behördlichen Schutzmaßnahmen verloren. Andere konnten ihre Produkte nicht verkaufen. Für die Landwirte fühlte sich die Krise also oft ungerecht an. Die Ursachen lagen in politischen und industriellen Strukturen und die Folgen trafen aber die einzelnen Bauern im Stall. Kapitel 12: Was von BSE geblieben ist. Die Krankheit verschwand nicht plötzlich von heute auf morgen. Auch nach den Verboten wurden noch Tiere entdeckt, die sich wahrscheinlich Jahre zuvor schon infiziert hatten. Aber die Zahl der Fälle ging deutlich zurück. Dazu haben mehrere Maßnahmen beigetragen. Das Verbot oder die starke Einschränkung von Tiermehl. Die Entfernung von Risikomaterial wie Gehirn und Knochenmark. Strengere Schlachtregeln, BSE-Tests, bessere Kontrollen der Futtermittel. Die Rückverfolgbarkeit von Tieren und die internationale Zusammenarbeit. Der BSE-Skandal zeigte dabei etwas Grundsätzliches über unsere moderne Lebensmittelversorgung. Ein Problem an einer einzigen Stelle kann sich über viele Betriebe und sogar über mehrere Länder verteilen. Ein Tier ist krank, daraus wird in einer Fabrik Futtermehl hergestellt, die Fabrik beliefert dann mehrere Betriebe, die Tiere dieser Betriebe werden wieder woanders hin transportiert und geschlachtet und dann wieder woanders hin verkauft. Und plötzlich ist aus einem Problem in einem Stall ein Problem für Millionen Verbraucher geworden. Deshalb wurde auch die Rückverfolgbarkeit von Produkten immer wichtiger. Behörden mussten zukünftig Folgendes nachvollziehen können. Wo wurde ein Tier geboren? Welche Futtermittel hat es bekommen? In welchem Betrieb wurde es geschlachtet? Wohin wurde das Fleisch geliefert? Und sogar welche Produkte wurden daraus hergestellt? Kapitel 13: Die eigentliche Lehre. Vielleicht habt ihr es schon gemerkt, dass ich es immer ganz wichtig finde, welche Lehre der Mensch aus bestimmten Vorfällen gezogen hat. Die wichtigste Lehre aus der BSE-Krise ist jetzt nicht, ob und wie BSE hätte verhindert werden können, sondern wie eine Gesellschaft mit einem völlig neuen Risiko umgeht, das sie noch nicht vollständig greifen kann. 1985 konnte noch niemand wissen, dass BSE Menschen töten würde. Aber fehlende Beweise für eine Gefahr sind ja nicht dasselbe wie der Beweis, dass es keine Gefahr gibt. Und darum geht es beim Vorsorgeprinzip. Bei einem schwerwiegenden möglichen Risiko nicht einfach abwarten, bis der Schaden bewiesen ist, sondern dabei offen zu sagen, was man weiß und was man noch nicht weiß. Denn das Vertrauen der Bevölkerung entsteht nicht einfach durch Beruhigung, sondern durch Ehrlichkeit. Jetzt möchte ich noch einen kleinen Abschweifer machen, nochmal zurück zu Margrit Herbst. Wir erinnern uns, das ist die Tierärztin, die die ersten Verdachtsfälle in Schleswig-Holstein gemeldet hat und die damit an die Öffentlichkeit gegangen ist. Die wurde ja von ihrem Arbeitgeber, dem Kreis Segeberg, gekündigt. Aber ihre Geschichte war da noch nicht ganz vorbei mit ihrer Kündigung, denn nach ihrer Entlassung zog sie nämlich vor Gericht. Sie wollte gegen ihre Kündigung vorgehen, allerdings ohne Erfolg. Sie bekam ihren Arbeitsplatz nicht zurück. Nach Jahren, in denen sie arbeitslos war, es wollte sie nämlich auch niemand mehr einstellen, weil ihr Ruf mit diesen Anschuldigungen ihres Arbeitgebers nämlich ruiniert war, wurde sie früh verrentet. Später, als dann mehr Klarheit herrschte über diese Krankheit, wurde sie aber für ihren Mut ausgezeichnet. 2001 erhielt sie den Whistleblower-Preis und 2003 die Auszeichnung Mutige Löwen des Deutschen Ärztinnenbundes. Und dann gab es aber noch eine besonders bittere Wendung. Anfang der 2000er Jahre sollte sie sogar das Bundesverdienstkreuz erhalten, welches sie meiner Meinung nach auch tatsächlich verdient hat. Aber die Auszeichnung war an verschiedene Bedingungen geknüpft. Unter anderem sollte sie auf mögliche Ansprüche gegen das Land und den Kreis verzichten. Das lehnte Herbst aber ab. Eine vollständige politische Rehabilitierung blieb ihr ebenfalls versagt. Was ich schon traurig und wirklich ungerecht finde, da solche Vorfälle abschreckend wirken können, obwohl sie genau das Richtige gemacht hat. Und damit sind wir auch heute wieder am Ende unserer Folge von Wissenshelden angekommen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, das Thema hat euch gefallen. Ich fand es tatsächlich aufwühlend, beunruhigend, auch alarmierend und dramatisch. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert den Podcast und empfiehlt uns gerne weiter. Ich freue mich schon auf euch in unserer nächsten Folge, dann wieder mit einem spannenden Thema. Bis dahin!